Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Am Ende des Tages sind wir trotzdem Investmentmanager, versuchen aber neben dem finanziellen Aspekt auch einen Nachhaltigkeitsaspekt einzubringen.
Der Übergang zu einer umweltverträglichen, kohlenstoffarmen Wirtschaft gilt weltweit als beschlossene Sache. Wie schnell dies gelingen kann, hängt nicht zuletzt von der Finanzindustrie ab. Sie sieht sich als Wegbereiterin im Rahmen der staatlichen Maßnahmen zur Klimapolitik. Der Anspruch lautet, globale Wirtschaftspraktiken mit ökologischer Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Was bedeutet Übergangsfinanzierung konkret? Wie gelingt es, renditstarke und zugleich nachhaltige Anlageportfolios zusammenzustellen? Und mit welchen Mitteln kann Nachhaltigkeit überhaupt bemessen werden? Antworten auf diese Fragen liefern im Presse-Podcast zwei Experten der Privatbank LGT. Jürgen Lukasser, Head of Portfolio Management, LGT Österreich, und Christoph Biel, Stewardship Lead, LGT Europe. Das Gespräch für die Presse führt Christian Lenoubl.
Es gibt ein klares weltweites Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz und das schon seit Jahrzehnten. Fakt ist zugleich, umweltschädliche Emissionen nehmen weiter zu. Es besteht also ein Handlungsbedarf und der ist dringend. Und das kostet Geld im Umfang von tausenden Milliarden Euro oder Dollar und zwar jährlich. Da stellt sich die Frage, woher soll das Geld kommen? Wir wollen in unserem heutigen Podcast deshalb das Thema der Klimafinanzierung einmal genau unter die Lupe nehmen, die Rolle der Finanzwirtschaft beleuchten und auch definieren, wann eine Anlagestrategie das Prädikat der Nachhaltigkeit wirklich verdient und dabei auch noch ökonomisch interessant ist. Ich darf dazu im Pressetonstudio Jürgen Lukasser, Head Portfolio Management von LGT Österreich, und Christoph Biel, Nachhaltigkeitsexperte LGT Europa, begrüßen.
Grüß Gott. Hallo.
Herr Biel, wir reden über den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Das muss finanziert werden, wie ich schon einleitend gesagt habe. Welchen Beitrag kann die Finanzindustrie konkret leisten? Also welche Rolle kommt ihr im Kampf gegen den Klimawandel überhaupt zu?
Die Finanzindustrie kann hier in verschiedenen Stellen aktiv werden, aber es ist wichtig zu sehen, dass die Finanzindustrie ein Teil größerer Systeme ist. Das heißt, man arbeitet viel mit Stakeholdern in diesen Systemen zusammen. Zum Beispiel kann man sich das vorstellen, dass in Klimalösungen investiert wird. Das sind dann Firmen, die Lösungen herstellen, um in diese Transition zu gehen zu einer Niedrigkarbonwirtschaft. Oder auch Firmen, die Enabler sind, wie man auf Englisch sagen würde, die anderen Firmen helfen, ihre schon existierenden Produkte zum Beispiel in einer Niedrigkarbonversion herzustellen. Und diese Finanzierung, das gezielte Investieren in Firmen, die entweder in dieser Transition sich befinden oder die auch andere Firmen dabei helfen, in diese Transition erfolgreich zu sein, das ist ein Beitrag, den die Finanzindustrie hier liefern kann.
Wie weit ist die Finanzindustrie auf diesem Weg schon gediehen? Das heißt, das sind die Ideen. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Wo steht man gerade? Wohin geht die Entwicklung?
Ich denke, es hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Wir sehen eine Professionalisierung der Nachhaltigkeit innerhalb der Finanzindustrie. Das hat sich schon so langsam angekündigt in den 2007 bis 2009er Jahren mit der Gründung der Principles for Responsible Investment, was man sich vorstellen kann als Industrievereinigung von Investoren, die ein Interesse an Nachhaltigkeit haben und die diese Herausforderungen sehen. Ja, die Gründung der PRI war sozusagen ein Startschuss. Man ist weggekommen von einer Idee, dass man einfach Sachen rausstreicht aus dem Portfolio und man hat angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir was verändern? Wie können wir investieren in Lösungen?
Wenn wir von Lösungen sprechen, ich darf Sie ansprechen, Herr Lukasser, ja. Lösungen jetzt für den Anleger, also nachhaltige Anlagestrategien, die sind zweifellos en vogue. Gleichzeitig beinhaltet das Problem, dass es eine große Vielfalt gibt und man den Überblick verliert, was darf sich nachhaltig nennen, was wird nachhaltig genannt, was ist am Ende nachhaltig. Können Sie uns da einen Überblick geben über unterschiedliche Strategien, wie sie im Moment üblich sind oder auch wie sie sich entwickelt haben und ihre Vor- und Nachteile?
Freilich, sehr gern. Ich denke, glaube ich, hat sich der Umgang mit Nachhaltigkeit und den Kriterien, wie wir Wertpapiere auswählen. Am Ende des Tages sind wir trotzdem Investmentmanager, versuchen aber neben dem finanziellen Aspekt auch einen Nachhaltigkeitsaspekt einzubringen. Trotzdem ist es ein Investment. Also am Ende des Tages machen wir das damit für unsere Kunden. Man darf nicht vergessen, es sind teilweise Pensionsvorsorgen und ähnliche Ziele damit verbunden, damit wir eine vernünftige Rendite damit erzielen können. Also die Idee ist jetzt nicht, dass man Nachhaltigkeitsaspekte verfolgt und deswegen bei der Rendite große Abstriche macht, sondern dass man sagt, man versucht beide Themen unter einen Hut zu kriegen. Und ich finde, dass es da durchwegs eine Evolution gegeben hat über die letzten ein, zwei Jahrzehnte. Und ich denke auch, dass der Aspekt, was darf sich nachhaltig sozusagen nennen, bezeichnen und was darf sich nicht als nachhaltig bezeichnen, da ist jetzt natürlich schon der Gesetzgeber auch dabei, jetzt gewisse Regelungen zu machen. Und ich glaube, mit der Offenlegungsrichtlinie der Europäischen Union wurden da drei verschiedene Strategietypen definiert. Einmal traditionell heißt, man verfolgt finanzielle Aspekte. Dann wurde definiert der Artikel 8, das sind hellgrüne Mandate, die haben gewisse Nachhaltigkeitsaspekte drinnen. Und dann gibt es die dunkelgrünen, die, wie man schon intuitiv erkennen kann, nochmal viel stärker in diese Richtung gehen, wo zum Beispiel der Impact auf Unternehmensleitungen noch viel stärker ist. Das ist, glaube ich, ein Thema, über das wir dann generell nochmal sprechen sollten.
Vor allem auch über den Impact und wie der messbar ist.
Richtig. Aber ich denke einfach, wie wir losmarschiert sind beim Thema nachhaltige Investments, war eigentlich die Idee, dass man gesagt hat, okay, ich überlege mir mal, welche Branchen kommen denn da gar nicht in Frage. Da waren sicherlich Waffenproduzenten und wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, vielleicht Tabakhersteller oder Alkoholproduzenten, die einem da gleich mal eingefallen sind. Da hat man einfach gesagt, okay, die Branchen schneide ich weg und ich arbeite einfach mit den restlichen Branchen. Das heißt, ich brauchte jetzt kein ausgeklügeltes ESG-Analysetool, weil ich habe einfach das weggeschnitten, was nicht gepasst hat. Und beim Rest musste ich mir eigentlich keine großartigen Gedanken machen. Da habe ich dann einfach nur die finanziellen Aspekte abgeklopft und habe dann gesagt, okay, das sind gute Investments, die machen aus Bilanzsicht, aus Geschäftsmodellsicht einfach Sinn und die anderen, die ignoriere ich einfach. Dann hat man gesagt, naja gut, aber jetzt, das ist eine sehr eindimensionale Sicht des Problems. Die andere Sicht haben Sie eigentlich eingangs, finde ich, gut angesprochen. Wenn wir von einer Transition und von einem Wandel ausgehen, muss der finanziert werden. Und insofern, wenn ich einfach nur sage, die kriegen von mir nichts, dann finanziere ich auch keinen Wandel. Das würde ich damit dann einfach unterbinden. Insofern ist dann schon die Idee aufgekommen, dass man gesagt hat, naja, vielleicht ist das keine schlechte Überlegung, dass man einen Best-in-Class-Ansatz verfolgt, wo man sagt, da gibt's Branchen, die sind per se vom Nachhaltigkeitsaspekt sehr problematisch, aber ich fördere dann wenigstens die, die sich besonders bemühen, dass sie sich gut aufstellen, dass sie die richtige Technologie verwenden, die da wirklich investieren, um der Beste innerhalb der Klasse zu sein.
Also heißt das, es wäre ein falscher, idealistischer Ansatz, das Ausschlussprinzip weiter zu verfolgen, weil es eben gerade bei den nicht so nachhaltigen Unternehmen wichtig ist, sie zu fördern und sie wenigstens als Bester ihrer Klasse darzustellen?
Das Gute ist, glaube ich, dass man beide Systeme verwenden kann. Man kann im ersten Schritt mal wegschneiden, was scheint denn wirklich problematisch zu sein, sodass man eigentlich sagt, ich muss jetzt keine großartige Zeit und Mühe reinstecken. Weil man darf nicht vergessen, Analyse bedeutet immer, sie brauchen Leute, die drüber nachdenken, sie brauchen Brain, sie brauchen Daten, sie brauchen Computer. Es kostet alles Geld und insofern damit sie effizient dabei sind, kann man mal schon sagen, okay, da scheint es nicht lohnend, drüber nachzudenken. Dafür gibt es aber Bereiche, wo sich das sehr wohl auszahlt. Und dort müssen Sie dann beginnen, einen Tooling zu entwickeln, wo Sie Nachhaltigkeit beurteilen können. Und da gibt es verschiedene Zugangsweisen. Die eine Zugangsweise ist, das ist natürlich auch ein Geschäft von der Finanzindustrie. Es gibt dann Anbieter, die sagen, ich baue dir ein Nachhaltigkeitstool und das kannst du verwenden, kannst eine Lizenz dafür kaufen. Gibt es große amerikanische Anbieter, die das machen. Wir haben uns da für einen anderen Weg entschieden. Kannst du vielleicht auch noch zwei, drei Worte dazu sagen? Wir haben eigentlich ein eigenes Cockpit gebaut, einfach deswegen, weil wir, man darf nicht vergessen, bei dem Analyse-Tool kriegen Sie dann vielleicht als Antwort, die Nachhaltigkeit von dem Unternehmen ist 3,17. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Sie müssen dort unter Umständen unter die Motorhaube schauen können, damit Sie verstehen, wie kommt es zustande, was sind die Einflussfaktoren. Und man darf nicht vergessen, man darf auch nicht jede Branche gleich bewerten. Eine Bank unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit zu betreiben, ist viel einfacher als ein Minenunternehmen unter dem Aspekt der Umweltfreundlichkeit zu betreiben. Insofern muss man die Nachhaltigkeitskriterien auch entsprechend gewichten. Das kann man machen, wenn man ein eigenes System gebaut hat. Wenn man ein fertiges zukauft, muss man es halt nehmen, wie es ist.
Auf dieses eigene System, das Cockpit, das Analyse-Tool, möchte ich gerne noch zurückkommen. Aber Herr Bill, vorher noch eine Frage, weil jetzt sind mehrere Begriffe gefallen. ESG, Nachhaltigkeit und wir reden von, Sie haben gerade gesprochen, Herr Lukas, von den Kriterien, wie das Ganze messbar ist. Da müssen wir uns ja erst einmal darauf einigen, wovon wir reden. Ist für Sie ESG ein guter Begriff? Ist es eher die Nachhaltigkeit? Gibt es da Unterschiede?
Ja, also ESG an sich ist schon ein guter Begriff. Wie schon bereits erwähnt mit der PRI, in dem Zeitraum wurde auch ESG als Begriff sozusagen eingeführt. ESG heißt ja im Endeffekt Environmental Social Governance. Also da geht es um Umweltthemen, um soziale Themen und Unternehmensführungsthemen, halt in der englischen Übersetzung. Und der Gedanke war ja anfangs auch einfach relativ einfach. Man hat gesagt, man guckt sich Risiken an, die durch Umweltfaktoren, soziale Faktoren oder Unternehmensführungsfaktoren entstehen in den Portfolios. Und als Gedanke ist das immer noch genauso valide, wie es damals war. Das Problem ist, dass wir eine gewisse Politisierung des Begriffs sehen, wo es dann nicht mehr wirklich um den eigentlichen Begriff, um die Risikoanalyse, um das Geschäftsmodell, um das Verstehen einer Firma geht, sondern dann um, wie gesagt, politische Agenden. Weswegen ich denke, man kann es simplifizieren, indem man sagt, was ist denn nachhaltig? Ist das Geschäftsmodell nachhaltig? Hat das Geschäftsmodell Abhängigkeiten, die nicht nachhaltig sind? Hat das Geschäftsmodell Einflüsse oder Impacts, die nicht nachhaltig sind?
Aber ist der ESG nicht der Versuch gewesen, die Nachhaltigkeit sozusagen einfach nur in verschiedene Felder zu zerlegen und insofern eine Präzision eines relativ schwammigen Begriffs? Oder habe ich da...
Ja, ESG war so dieser Übergang von, man kannte, und wir verwenden jetzt viele Abkürzungen, also CSR war so ein Vorgängermodell auf der Unternehmensseite, also Corporate Social Responsibility, die Verantwortung, die soziale Verantwortung von Firmen. Und man hatte dann auf der Finanzseite dem praktisch das ESG gegenübergesetzt. Aber da ging es eigentlich immer um die Finanzbranche, um Risikoanalysen von Portfolios. Und das sind die beiden Begriffe, die sich da etwas gegenüberstellen. Auf der Unternehmensseite das CSR und auf der Finanzseite das ESG. Und wie Sie komplett richtig sagen, es hat damit eine Systematisierung angefangen. Und das ist diese Professionalisierung, die ich eingangs angesprochen hatte, die wir in diesem Bereich sehen. Dass man überhaupt dieses schwammige Thema ganz genau anfangen kann zu analysieren und diese Risiken zu analysieren.
Da gibt es eben das Analyse-Tool, das Sie, Herr Lukas, angesprochen haben. Da haben Sie ja an den Herrn Bill weitergeleitet. Also das Cockpit, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, also ich fand das Beispiel mit dem Auto und der Motorhaube sehr, sehr zutreffend. Also es gibt einige ESG-Ratings, wie Sie das nennen, also ESG-Bewertungen, die da im Endeffekt manchmal Verkehrsampelsysteme sind, so man kriegt jetzt ein Green Light, ein grünes Licht, man kann los, oder halt ein rotes Licht, oder manchmal ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Aber da liegen ganz viele Annahmen drunter. Da liegen, wie man es nennt, Wesentlichkeits-, Materialitätsannahmen drunter. Dinge, die man denkt, dass sie einen Einfluss auf das Geschäftsmodell hätten und damit auch ultimativ auf die Performance der Firmen. Das wollten wir einfach verstehen. Also wir haben gesagt, wir wollen jetzt nichts extern einkaufen und das dann einfach anwenden und damit diese ganzen Annahmen, diesen ganzen Motor, die ganzen Teile, ich bin jetzt nicht der Mechaniker, man denke ich, merkt, aber die ganzen Teile in dem Motor einfach einkaufen, ohne sich das anzugucken, sondern wir haben gesagt, wir nehmen jetzt hier die Zündkerzen von einem und dann nehmen wir das Getriebe von einem anderen und dann nehmen wir die Lichtmaschine von einem anderen Anbieter, weil wir gesehen haben, dass diese Teile am besten zusammenpassen. Und genau so machen wir das mit dem Cockpit. Wir nehmen verschiedene Daten, die wir überprüft haben, und bauen die so zusammen, dass sie uns eine Aussage liefern zum Thema der Nachhaltigkeit der Firmen.
Es dient also der Messbarkeit. Man kann danach sagen, ist mehr oder weniger nachhaltig und es auch begründen, weil sie ja die Motorteile selbst zusammengebastelt haben. Komme ich wieder zum Thema der Anlagestrategie, Herr Lukas. Es ist jetzt messbar oder es wird messbar gemacht, wie nachhaltig eine Anlage ist. Dennoch, Sie haben schon vorher angesprochen, Es wollen ja auch neue Anlagestrategien gefunden werden, die mit der Zeit gehen. Was tut sich da in der Entwicklung, bis auf die Ansätze, die Sie schon angesprochen haben? Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Unternehmen gezielt hervorzuheben, die für sich selbst einen starken Sprung gemacht haben, um sie in diese Richtung zu fördern. Aber da gibt es wahrscheinlich auch eine Entwicklung von neuen Strategien, die für die Menschen von heute besonders interessant sind. Was tut sich da?
Da haben Sie völlig recht. Bei vielen Dingen, wenn wir über das ESG-Cockpit nachdenken, da wird bewertet, wie nachhaltig ein Unternehmen ist hinsichtlich Umweltkriterien, wie nachhaltig ein Unternehmen ist hinsichtlich sozialen Kriterien, wie man mit den Mitarbeitern umgeht, ob man da ein verantwortungsvoll und faires Verhältnis pflegt oder ob man hiert und feiert. Und dann gibt es G, steht vor allem für Governance. Wie ist die Unternehmensleitung? Also ist das eine solide Strategie? Sind sie zuverlässig? Versprechen die Dinge, die sie dann nie einhalten? Oder ist das Wort etwas wert, was dort getan wird? Trotzdem muss man sagen, da wird ziemlich stark der Ist-Zustand der Operation des Unternehmens bewertet. Ja? Und wenn dann, also gutes Beispiel, und das sage ich jetzt nicht, weil ich was gegen die Branche habe, sondern nur, weil es jeder kennt und weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Denken Sie an einen Softdrink-Hersteller. Gehen Sie auf die Homepage, schauen Sie sich an, Sie werden draufkommen, die sagen, Sie sind wirklich super nachhaltig, Sie sind energieeffizient, Sie sind nett zu den Mitarbeitern, die Governance von der Unternehmensführung ist eigentlich tadellos, gibt wenig Skandale in dem Sektor. Und dann kommt man drauf bei Tageslicht und sagt, aber sag mal, die füllen doch Zuckerwasser in einer Plastikflasche. Beim Zuckerwasser werden die Leute werden Kugel rund, irgendwann werden sie vielleicht sogar krank. Die Plastikflasche wird nicht recycelt, landet am Ende des Tages im Meer, ist schlecht für die Meeresbewohner. Das kann doch nicht nachhaltig sein. Das heißt, wir müssen auch die Dienstleistungen und die Produkte und die Dienstleistungen bewerten. Und das zum Beispiel kann man machen anhand von den strategischen Entwicklungszielen der UN, weil man irgendeinen Raster braucht. Man braucht einen Raster entlang, wo man sagt, was sind denn Ziele, die es zu fördern gilt? Und dann kann man erst der Bewertung wieder darauf abstellen. Und das ist etwas, was wir auch einfließen lassen, eben anhand dieser strategischen Entwicklungsziele der UN, hier die Dienstleistungen und die Produkte der Unternehmen einfließen zu lassen. Das ist im Moment eigentlich, glaube ich, das, was man tun kann.
Jetzt ist die Bewertung und die Messung mit dem Ergebnis ja nur so gut oder kann nur so gut sein, wie die Daten, die einem zur Verfügung gestellt werden oder die man selbst recherchiert oder die Dritte recherchieren, je nach Gesetzgebung. Da liegt möglicherweise auch eine der größten Hürden in der ganzen Geschichte, weil es hört sich alles sehr gut an. Wir messen das jetzt und dann sagen wir, wer sind die Besten? Und dann brauchen wir die Leute nur noch überzeugen, dort zu investieren. Wie genau ist denn das, was am Ende rauskommt? Sind die Daten ausreichend gut, um das überhaupt messen und beurteilen zu können? Kann ich vertrauen, wenn ein Nachhaltigkeitspickel auf einem Unternehmen draufsteht, so wie Bio auf einem Händel?
Ich finde, auch das, muss man ehrlich sagen, glaube ich, ist ein evolutionärer Prozess, wo wir jetzt die ersten Schritte getan haben. Bei jeglicher Verarbeitung von großen Datenmengen ist die Datenqualität das Um und Auf. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist die Datenqualität jetzt schon super, muss ich sagen, ich glaube, wir haben Platz für Entwicklungsmöglichkeit, aber ich denke, das ist das Beste, was man im Moment tun kann. Mit den Daten, die vorhanden sind, versuchen, eine gute und qualifizierte Entscheidung zu treffen. Aber was wir uns natürlich alle wünschen würden, ist, dass die Datenqualität, das, was die Unternehmen berichten, nämlich, da müssen sie wirklich von der Quelle ausgehen, dass hier eine gute Qualität vorhanden ist und dass hier auch natürlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass das jetzt keine freiwillige Übung ist, irgendwelche Daten zu melden, sondern dass klar gemacht wird, dass das schon eine wichtige Aufgabe ist und dass das, so wie wenn Sie halt selbst Geschäftsführer sind, eine Bilanz erstellen und unterschreiben müssen, dass das jetzt liegt und dass das, ja, wenn da Fehler drinnen sind, auch mal zurückgegangen wird und geschaut wird, warum das nicht aufgefallen ist.
Die neuen EU-Richtlinien sollen ja dafür sorgen, dass Greenwashing sozusagen nicht mehr funktioniert und dass das, was im Nachhaltigkeitsbericht drinnen steht, so fundiert und datengetrieben analysiert und recherchiert wurde, dass man sich auch darauf verlassen kann. Sie sagen, das ist eine Entwicklung, also die Datenqualität muss sich noch weiter verbessern. Herr Bill, wie glauben Sie, was fehlt sozusagen noch? Also die Politik wurde ja auch angesprochen. Ja? Es braucht ja den Gesetzgeber, der überhaupt einmal die Leute dorthin drängt, wo sie hin sollen und die Unternehmen. Und dann braucht sie auch begleitende politische Maßnahmen. Eine Bank steht ja nicht für sich alleine da. Sie haben das schon vorher im Netzwerk angesprochen. Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen Sektor, Privatwirtschaft? Was gibt es da zu bemängeln? Was funktioniert gut?
Ja, also gerade in dem Bereich, würde ich sagen, gehen die Meinungen auseinander. Es gibt einige Initiativen, die wir gesehen haben, auch im öffentlichen Bereich, die sehr wichtig sind. Datenqualität ist schon angesprochen worden, Standardisierung ist angesprochen worden. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, wir haben keinen Regulator, der weltweit aktiv ist. Das heißt, gerade in den Bereichen, in denen wir mit der Datenlage noch Schwierigkeiten haben, in Emerging Markets, dort greifen die Regulatoren nicht, die wir jetzt praktisch an der Vorfront sehen. Also die EU, das ist eine wichtige Übung. Das kann man im Detail sich angucken, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings hilft das nicht dort, wo wir die größten Datenlücken sozusagen haben.
Das ist ja ohnehin eine seltsame Situation, weil der Klimawandel ist ja kein geografisch eingrenzbares Phänomen, ja, und keine Problematik. Und Sie haben es gerade angesprochen, das ist auch eine Kritik, die oft geäußert wird. Wir können nicht isoliert als ein Land oder als ein Kontinent oder als Europa vorpreschen, wenn es bei den anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten überhaupt nicht so zugeht, wie wir uns das wünschen. Was muss getan werden? Das ist ja auch die Finanzindustrie aufgerufen, oder? Das Geld dorthin zu bringen, wo es am dringendsten gebraucht wird, möglicherweise in den Emerging Markets?
Ja, also da ist natürlich die Datenlage auch wieder sehr wichtig, weil wenn die Datenlage nicht da ist, dann wird es mit dem Investment schwer.
Und aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie kann man da?
Nicht unbedingt. Also ich würde sagen, Investoren sind hier natürlich gefragt. Also wir haben das Konzept von Engagement, also der aktive Dialog von Investoren mit Firmen, in die man entweder investieren möchte oder in die man schon investiert ist. Hier spielt dieses Ganze, oder hier spielt die Datenlage eine wichtige Rolle. Man kann mit dem Unternehmen in Kontakt treten, um die Offenlegung zu verstehen. Es geht ja nicht darum, Insider Information in irgendeiner Weise abzusaugen, sondern es geht darum, die Offenlegung zu verstehen. Und dadurch kriegt man ja die Daten. Und man kann auf der anderen Seite auch zusammen mit anderen Investoren in eine Initiative auf Unternehmen zugehen und diese Daten fordern. Nicht, wie gesagt, nicht in privater Form, sondern einfach im nächsten Jahr im Jahresbericht. Und da haben wir sehr viel Verbesserung gesehen in den letzten Jahren. Und auch, um wieder darauf zurückzukommen, mit der PRI in 2007 wurde dieser Mechanismus des gemeinsamen Engagements oder Collaborative Engagement im Englischen, wurde dieser ganz stark gefördert. Und wir sehen jetzt heutzutage größere Initiativen wie die Climate Action 100 in Kontakt tritt mit diesen 100 größten Emittenten von Treibhausgasen, um Disclosure zu verbessern, also das Rapportieren, die Bereitstellung von Daten zu verbessern, um die Transitionspläne aufzuzeigen. Also da gibt es schon eine Rolle, die Investoren aktiv spielen können, aber sie müssen diese Rolle natürlich auch aktiv wahrnehmen.
Ja, und damit man die Investoren dazu bringt, dass sie diese Rolle aktiv wahrnehmen, muss man ihnen auch glaubhaft versichern können, dass die Risiken in einem Ausmaß sind, wie sie verträglich sind, womit wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, dass man einerseits die Nachhaltigkeit fördert mit finanziellen Mitteln, mit Investitionen, und gleichzeitig sind Sie als Bank ja gefordert, auf die Rendite zu schauen. Wie geht das unter einen Hut?
Sie haben völlig recht. Es bleibt immer noch ein Investment. Ein nachhaltiges Investment ist immer noch ein Investment am Ende des Tages. Das heißt, wir müssen unsere Nachhaltigkeitsfilter über das Wertpapieruniversum laufen lassen, wo wir auswählen können. Aber trotzdem, eine solide Finanzanalyse wird es trotzdem brauchen, weil ich muss die finanziellen Aspekte, die Risikoaspekte genauso betrachten wie bei einem ganz traditionellen Portfolio. Das geht nicht weg. Es kommt einfach ein Layer dazu, wo man dann sagt, das sind noch zusätzliche Kriterien, die es zu berücksichtigen gilt. Aber Risiko und Risikoprämien müssen eingeschätzt werden und müssen auch in einer ordentlichen Portfoliokonstruktion richtig zu einem Portfolio zusammengebaut werden. Die Übung, die ändert sich jetzt nicht großartig deswegen.
Wie sehr kann man den zahlreichen Studien vertrauen, die sagen, nachhaltig ist ohnehin auch renditestark, weil es sozusagen die Zukunft ist? Ist das so einfach übers Knie zu brechen? Oder bedarf es einer profunderen Analyse, wie Sie es, glaube ich, gerade angedeutet haben?
Ja, aber ich glaube, also erstens mal, dass ein Unternehmen, das zum Beispiel mit den Rohstoffen sorgsam umgeht und das versucht, sparsam bei Rohstoffen zu sein, das ist einmal sicher nicht schlecht für die Gewinn- und Verlustrechnung, weil das einfach die Einstandskosten reduziert. Ein Unternehmen, das bei den Energiekosten sparsam ist, das würde jeder Unternehmer sofort unterschreiben. Also sagt, ja klar, ich möchte nicht mehr Strom zahlen, als unbedingt notwendig ist. Da sind wir schon am Beginn der Nachhaltigkeitsüberlegungen. Ja. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen,
Sparen ist ja jetzt keine Investition, da macht man sich sozusagen relativ, also das ist offenkundig, aber wenn ich dafür investieren muss, damit meine Energiekosten überhaupt erst runtergehen, dann habe ich ja schon das Problem, kann ich mir das leisten, ist das auf Dauer renditestark oder kurzfristig finanzierbar?
Ja, trotzdem denke ich einfach, das ist trotzdem immer noch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, auch wie bei einer Fertigungsanlage, wo ich sage, baue ich mir die jetzt auf mit großen Investitionssummen, damit ich nachher bessere Stückkosten habe, ist eigentlich eine ähnliche Entscheidung. Also ich glaube, dass man, wenn man sparsam ist, dass man effizient ist, dass man sorgsam mit Ressourcen umgeht, das hilft auf alle Fälle mal, die Kosten flach zu halten. Das wird jeder Unternehmer unterschreiben. Also diese Seite, glaube ich, versteht man, die ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Aspekte, wo man sagt, voriges Jahr, finde ich, war ein perfektes Beispiel. Am Markt, in dem 7 Aktien laufen und die Performance eigentlich großteils ausmachen. Wenn da Ihr Nachhaltigkeitsfilter bei einem Unternehmen sagt, da gibt es Kontroversen, dann haben Sie natürlich dies für diesen relativ kurzen Zeitraum, für Aktieninvestment braucht man eigentlich einen langen Investmenthorizont, aber in dem kurzen Zeitraum haben Sie dann dort den Performance-Beitrag nicht gemacht, weil Sie dort nicht investieren konnten. Das heißt, das kann schon atmen über den Wirtschaftszyklus, aber per se ist, würde ich sagen, ist die Kombination aus Nachhaltigkeitskriterien und einer profunden Finanzanalyse sicherlich in der Lage, gutes und auch ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Das ist schon so. Also muss man, normalerweise würde man instinktiv denken, wenn man was weglässt, wird die Performance schlechter, ist das automatisch so? Und die Antwort ist nein, das ist nicht so. Aber es ist natürlich schon die Aufgabe, die wir als Vermögensverwalter haben, hier trotzdem ein gutes Risiko- und Ertragsverhältnis zustande zu bringen. Und das Bank, finde ich, ist unser wirklich wichtige, verantwortungsvolle Aufgabe, den Leuten ein Tool in die Hand zu geben, Leute, die selber entscheiden wollen, dass sie informierte Entscheidungen treffen können. Das, glaube ich, ist eine gute Dienstleistung.
Wird das Tool irgendwann, um das Beispiel aus der Lebensmittelindustrie nochmal zu bemühen, so weit sein, dass man ein Pickel bekommt, sozusagen eine Plakette? Ich bin nachhaltig als Anlage, so wie ich bin bio sozusagen? Oder ist das nicht vielleicht dann noch mit einem unterschiedlichen Bewertungsdetails, aber soll es in die Richtung gehen, damit sozusagen auch der Laie sich hier orientieren kann, oder ist es ohnehin kein Gebiet für Laien und man muss zur Bank gehen, um sich beraten zu lassen?
Also neu ist jetzt seit relativ kurzer Zeit, dass man, wenn man Kunden hat, dass man nicht nur das Risiko, zum Beispiel die Risikotragfähigkeit abfragt und die Renditvorstellung, sondern auch die Nachhaltigkeitsvorstellung. Also das ist mal neu, wenn man ein Kundenprofil anlegt, ist verpflichtend, dass Sie die Frage stellen. Ja? Also müssen Sie schon irgendwo auch draufschreiben aufs Produkt, ob das jetzt für Ihre Anforderungen geeignet ist oder nicht. Da haben Sie das Pickel eigentlich schon implizit drauf. Sie müssen dort mehr oder minder in den Prospekten, in den Dokumenten, die Sie vor Auflage eines Produktes sozusagen von der Aufsicht freigeben lassen müssen, müssen schon mal festlegen, wofür sich das eignet. Also das ist schon vorhanden. Und ich glaube, dass auch die Regelungen, die europäischen Regelungen mit dem Artikel 6 ist traditionell, Artikel 8 ist hellgrün, Artikel 9 ist dunkelgrün. Das hat man schon sehr bewusst so definiert, dass man eigentlich relativ intuitiv erkennen kann, wie stark ist der Nachhaltigkeitsanteil in diesen Dingen drin. Ich glaube, dass die grundlegende Idee das war, warum man so gemacht hat. Ob das jetzt schon perfekt umgesetzt ist, glaube ich auch noch nicht. Also man sieht, dass hier zum Beispiel sehr viele Artikel 9 Fonds ursprünglich mal aufgelegt worden sind, wenn man von Investmentfonds spricht, wo dann jetzt bei vielen wieder sozusagen ein Gang zurückgefahren wurde und die jetzt in Artikel 8, das hellgrün, eingestuft worden sind. Ich denke, das ist auch wie hier evolutionär ein bisschen, dass die Kalibrierung findet jetzt gerade statt. Aber trotzdem glaube ich, dass die grundsätzliche Überlegung schon ist, dass man hier transparent ist und dass man relativ nachvollziehbar jeder die Entscheidung treffen können sollte, ob man mit seinen Nachhaltigkeitspräferenzen hier in dieser Anlagestrategie, und das ist, da geht es jetzt nicht um die LGD, da geht es um die ganze Finanzindustrie, ob das dafür passend ist oder nicht.
Herr Pill, die Transparenz, wo sind die größten Hürden aus Ihrer Sicht im Moment, um etwas wirklich transparent darstellen zu können? Was muss sich hier noch verbessern? Also wir haben schon die Datenqualität angesprochen, aber vielleicht auch aus Ihrer alltäglichen Praxis gesprochen, auch aus dem Kontakt her zwischen Bank und Ihren Partnern oder Stakeholdern und dem Unternehmern. Also wo spießt sich's denn noch bei der Umsetzung?
Ja. Also Transparenz ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte und da sind wir, wie Sie bereits gerade gesagt haben, da sind wir genau bei den Daten wieder. Also es ist die Frage, was wird offengelegt? Was wird von den Firmen offengelegt? Hier ist es so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich eine Firma, die nicht die besten Werte vorzeigen kann, die Transparenz nicht herstellen wird. Hier ist es dann auch wichtig, dass man ein bisschen aus dieser, ich würde sagen, die Scheuklappen abnimmt als Investor und nicht sagt, wir konzentrieren uns klassisch nur auf die Firma, sondern dann muss man halt auch zum Beispiel wieder in dieses weitere System eintauchen. Da muss man mal mit den NGOs reden und sagen, ihr habt hier eine Analyse gemacht, könnt ihr die uns erklären? Also Transparenz heißt Transparenz herstellen in einem System. Mehr als nur zu sagen, Transparenz punktuell in einer Firma herstellen. Weil das Problem, was wir auch haben, ist, wir können ja nicht die Annahme machen, dass die Welt gleich bleibt. Das heißt, vieles, was wir uns mit historischen Daten angucken, ist eine Welt, die einfach nicht mehr existieren wird. Wir sehen die Überflutungen zum Beispiel der letzten Wochen und Monate. Wir sahen die ähnliche Überflutung in anderen Teilen Europas letztes Jahr. Die Welt wandelt sich. Und die Daten, die wir teilweise aus der Vergangenheit kriegen, sind immer noch wichtige Informationen, um das Autobeispiel wieder zu bemühen. Wir würden nie Auto fahren ohne Rückspiegel, aber wir können nicht nur Auto fahren mit Rückspiegel. Und das ist halt dieses Verständnis, das Geschäftsmodell zu verstehen. Und wenn wir das Geschäftsmodell verstehen, sollte das eine gewisse Transparenz herstellen. In dem Sinne, dass wir damit nicht nur die Daten nehmen, die jetzt praktisch vorliegen für das letzte Reportjahr, das letzte Jahr, sondern dass wir verstehen, wie die Firma ein Produkt, ein Service anbietet, welche Ressourcen sie dafür braucht und wie sie diese Ressourcen zurücklässt.
Ist es zu visionär, die Frage ist offen in die Runde gestellt, anzunehmen, dass man im Bemühen, möglichst gegenwärtige Daten zu interpretieren oder noch besser künftige, dass die künstliche Intelligenz uns da helfen wird, im Rahmen der Digitalisierung auch Vorkostdaten zu bekommen, sozusagen, dass man mit gewissen Tools die Möglichkeit hat, bei einem Unternehmen auch zu sehen, nicht wie hat sich die letzten 5 Jahre entwickelt, sondern darauf auch schließen zu können, wie es in Zukunft sein wird? Oder sind wir da noch weit entfernt davon?
Also ich würde Stand jetzt sagen, wir sind davon noch weit entfernt. Allerdings heißt das nicht, dass es keine wichtige Rolle dafür gibt. Aber ich sehe die Rolle eher mit, wie akkurat sind die vergangenen Daten? Weil wir haben ja immer noch das Problem, dass gerade Nachhaltigkeitsdaten oder die meisten Nachhaltigkeitsdaten nicht von Wirtschaftsprüfern bestätigt werden. Das heißt, überhaupt erstmal zu verstehen, wie akkurat sind die Daten, die rapportiert wurden in den letzten Jahren, ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und hier können Machine Learning oder Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz schon eine wichtige Rolle spielen. Und das, denke ich, ist schon mal ein sehr, sehr großer Schritt, bevor wir dann in die Minority Report-Szenarien der Zukunftsvorhersage gehen.
Aber ich glaube, es ist am Ende vom Tag, sagst du, es ist eine Datenqualität, die hier gefragt ist. Und ich glaube, immer dann, wenn man große Datenmengen analysiert, ist natürlich ja künstliche Intelligenz extrem hilfreich. Aber wenn die Datenqualität schlecht ist, Garbage in, Garbage out, wird kein gescheites Ergebnis rauskommen. Aber dass man irgendwann mal sagt, du, die haben gesagt, dass sie sich extrem verbessern. Wir haben doch da investiert, weil die gesagt haben, sie wollen sie extrem verbessern auf der Nachhaltigkeitsseite. Lass mal die Daten drüber laufen, ob das auch stimmt, was die gesagt haben. Also dafür, dass man dann eine Auswertung macht, dafür ist es genial geeignet.
Aber die kausale Kette oder ist klar, also zuerst braucht man die gute Datenqualität, sonst kann man sich auch mit künstlicher Intelligenz nicht weiterhelfen. Das ist logisch. Jetzt haben Banken die Aufgabe, Herr Lukaser, die Nachhaltigkeit sicherzustellen, indem das Kundenvermögen sozusagen nachhaltig betreut wird. Aber auch gleichzeitig die Bank selbst hat ja auch einen Anspruch, selbst im Betrieb nachhaltig zu sein. Ja. Wie kann man sich das bei einer Bank vorstellen? Wie ist eine Bank nachhaltig? Gerne auch, wie ist LGT nachhaltig?
Also
im eigenen Betrieb?
Ja, im Prinzip glaube ich, ist es so, dass das ganze Nachhaltigkeitsthema für den Eigentümer eine Herzensangelegenheit ist. Und ich glaube, es wäre wahrscheinlich wenig glaubwürdig, wenn er sagen würde, beim Investieren ist uns das wichtig, aber wenn wir selber unsere Bank betreiben, spielt es keine Rolle. Sondern deswegen gibt es natürlich eine Strategie, wo wir überlegen, wie können wir Nachhaltigkeit innerhalb des Bankbetriebs verbessern. Eine Bank ist jetzt halt natürlich kein Minenbetreiber, wo man sagt, wie kann man die negativen Effekte auf die Umwelt möglichst einfach einschränken. Aber was eine Bank zum Beispiel genauso hat wie jedes andere Unternehmen ist, es gibt einen Energieverbrauch, es gibt einen Kühlungsbedarf im Sommer, es gibt Heizbedarf im Winter, es gibt Reisen zum Beispiel, Geschäftsreisen. Wie viel Geschäftsreisen muss man wirklich machen, wenn man heute die Möglichkeit hat, dass man über elektronische Medien vielleicht Besprechungen, die in verschiedenen Ländern über verschiedene Länder hinweg stattfinden, elektronisch machen kann. Und da muss man ja fast froh sein, dass man die 2020er Jahre mitgemacht haben, weil dort haben wir gelernt, wie sowas funktioniert. Das kann man heute eigentlich sehr gut einsetzen. Manche Gespräche muss man aber unter 4 Augen führen. Da hilft's, wenn man einfach dem Gegenüber ins Auge schauen kann und rausfinden kann, ob es der wirklich ernst meint. Aber insofern hier eine gute Kombination zu finden, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Und ich glaube, dass es auch erforderlich ist, wenn man wirklich einfach mit gutem Beispiel vorangehen will. Also das ist, wie gesagt, bei unserem Eigentümer eine Herzensangelegenheit. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht viele andere Optionen, als dass wir hier uns einen guten Plan zurechtlegen.
Herzensangelegenheit ist eine gute Möglichkeit, zum Schluss überzuleiten. Ich habe aus diesem Gespräch gelernt, dass, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dass Transparenz das Um und Auf ist, dass Transparenz vor allem nicht nur für das einzelne Unternehmen sich anzusehen ist, sondern vor allem die Transparenz im System ganz wesentlich, weil sich Unternehmen weiterentwickeln, aber das gesamte System eben transparent bleiben muss, dass ESG und Rendite sich nicht ausschließen, ganz und gar nicht, dass sie sich nicht auch unbedingt bedingen, aber dass man sich das eben genau anschauen kann. Mhm. Und dass eine Bank im Wesentlichen zwei Möglichkeiten hat, auf Nachhaltigkeit einzuwirken. Das ist in der Verwaltung des Kundenvermögens, aber natürlich auch wie jedes andere Unternehmen im eigenen Betrieb. Und dann möchte ich Sie abschließend noch fragen, ganz persönlich, was ist denn Ihr begründeter, das wäre mir wichtig, Ihr begründeter Optimismus, dass wir in Zukunft diesen Klimawandel gut hinbekommen, gut überleben?
Mein begründeter Optimismus stammt einfach von dem Gespräch mit den Firmen. Also Teil meiner Rolle ist es ja, die direkten Gespräche mit den Firmen zu suchen und diesen aktiven Dialog zu führen. Und wir sehen hier einfach in den letzten Jahren eine Entwicklung, die wieder auf diese Professionalisierung von Nachhaltigkeit hindeutet und dass das Thema durchaus ernst genommen wird, dass sich Geschäftsmodelle in der Transition befinden. Und das gibt mir persönlich Optimismus.
Herr Lukaser, was macht Sie optimistisch?
Eigentlich, weil ich am Ende vom Tag dann doch an die Menschheit glaube. Ja. Die Recherchen
haben ja... Deswegen habe ich ja gesagt, begründeter Optimismus, weil es ist schwer, einen Optimisten zu fragen, was ihn optimistisch macht. Das macht wenig Sinn.
Die Menschheit selber, finde ich, ist nicht gut dabei, wenn man kurzfristige und langfristige Ziele abwägen muss. Also jeder weiß, dass es schlau wäre, für den Ruhestand Geld auf die Seite zu legen und trotzdem will man es aber heute eigentlich ausgeben. Und da muss man einen guten Trade-off finden. Und das Gleiche haben wir aber hier auch bei diesem Thema. Wir wissen eigentlich, wenn wir gleich weitermachen, wird das böse enden. Und wir müssen, aber trotzdem mögen wir unser Leben, wie es ist. Wir müssen einen guten Trade-off finden. Wie können wir die Klimaziele erreichen und trotzdem unser Leben, sozusagen das, was wir am Leben mögen, so gut als es geht, sozusagen weiter, auch mit da denke ich vor allem an technologischen Fortschritt. Die Spezies hat sie nicht umsonst um den ganzen Planeten verbreitet, sondern weil sie brutal anpassungsfähig ist und einfallsreich ist. Also hier wird es technologischen Fortschritt geben, denke ich, von dem man heute vielleicht noch nicht viel sieht. Eine künstliche Intelligenz kann uns vielleicht helfen dabei, Probleme, die heute schwer lösbar scheinen, in morgen schon einfacher lösbar erscheinen zu lassen. Und am Ende vom Tag ist es trotzdem so, wenn man eine schlaue Lösung, also wenn es jemanden gibt, der eine schlaue Lösung findet, um ein Problem zu lösen, ist es in unserer Welt so, dass das für den auch ein gutes Geschäft sein wird. Deswegen glaube ich, dass der Nutzen oder da ein bisschen dann doch wieder der Eigennutzen in unserer Gesellschaft dazu beitragen kann, dass die Leute darüber nachdenken, weil es ein Problem ist, das gelöst werden muss. Und gelöste Probleme klingen schon so, als ob es für Prosperität auch für den Einzelnen stehen würde. Und insofern, glaube ich, gibt es eine starke Motivation. Aber sind die Ich glaube, jetzt auch da, es ist eine Entwicklung, wir sind am Anfang. Ich glaube, viel Hirnschmalz muss da noch investiert werden, um das richtig hinzukriegen. Aber wahrscheinlich, also wenn es wir nicht hinkriegen, was ist die Option? Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Wir müssen schauen, dass wir die Probleme in den Griff kriegen und lösen können.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen
Dank. Sehr gern.
Das war der Presse-Podcast zum Thema Klimafinanzierung über die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Renditstärke. Vielen Dank fürs Zuhören.